Wir sind ja in einer Predigtreihe. Hier, die Flyer, die liegen immer noch auf. Die läuft jetzt schon ziemlich lange, natürlich mit Unterbrüchen in den Sommerferien. Und wir sind eigentlich immer noch in diesem Bereich, da nach der Mitte, ein neues Gottesvolk ohne Grenzen. Hier haben wir so die Heilsgeschichte, die Geschichte, wie sie die Bibel erzählt, angefangen von der Schöpfung über den Sündenfall, dann die ganzen alttestamentlichen Geschichten, dann Krippe und Kreuz, das kennen wir. Und dann kommt Pfingsten und mit Pfingsten kommt das Zeitalter der neutestamentlichen Gemeinde und nachher geht's dann in die Zukunft. Ab nächsten Sonntag wird dann das dran sein. Und nächsten Sonntag geht es eigentlich um die Zeit, in der wir jetzt eigentlich stehen und die nahe Zukunft. Und übernächsten Sonntag wird dann Manfred Krone speziell über das Thema der Entrückung reden. Das ist ein ganz spezielles Thema im Neuen Testament, wo Jesus schon vorausgesagt hat, dass wenn es ganz schlimm wird, er seine Kinder evakuiert in einer ganz speziellen Aktion. Das nennt die Bibel Entrückung. Das wird dann in 2 Wochen sein. Genau. Aber heute geht es noch einmal um Gemeinde. Und zwar heute hätten wir ja eigentlich einen Gottesdienst gehabt, outdoor in Versam am Rhein, zusammen mit der Gemeinde Thusis. Aber sie haben da das Programm geändert. Und wir haben dann gesagt, gut, dann machen wir einen normalen Gottesdienst hier. Aber ich möchte, und wir hätten ja dort Möglichkeit gehabt zur Taufe. Sie haben einige junge Leute, die sich taufen lassen, aber die haben einen speziellen Ort, wo sie sich taufen lassen wollen, am Heinzenberg. Deshalb diese Veränderung, das ist auch okay so. Und wir hatten bis jetzt noch keine Interessenten für die Taufe. Und ich möchte doch das Thema, weil es ja zentral eigentlich zur Gemeinde Jesu gehört, möchte ich dieses Thema heute thematisieren. Also mit Pfingsten hat die Gemeinde angefangen. Gottes Volk gab es schon vorher im Alten Testament, aber das ist etwas ganz Neues. Durch das, dass der Heilige Geist kam und Menschen erfüllt, ist da wirklich etwas völlig Neues entstanden mit Pfingsten. Eine neue Geburt, ein neues Herz, ein neuer Mensch. Das ist dieses Wunder von Pfingsten, dass die Jünger von Jesus erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und innerlich verwandelt werden. Das ist wirklich das große Wunder. Wie hat das Wunder angefangen? Es hat angefangen, dass der Heilige Geist die Herzen der Zuhörer berührt hat. Da waren ja sehr viele Menschen am Pfingsttag. Das war ja das eigentlich Erntedankfest im jüdischen Volk. Das war ein offizieller Feiertag. Und viele Menschen waren da in Jerusalem, sowieso. Und als die da versammelt waren, kam ja dieses Ereignis, wo dieser Wind und dieses Feuer und die Leute waren aufmerksam, was läuft da? Es tönt wie ein Wind, aber es bewegt sich kein Vorhang, irgendetwas ist da. Es steht einfach von einem starken Brausen wie von einem Wind, was den Raum erfüllte. Und diese Feuerzungen und dann diese Sprachen, die jeder verstand, da waren die Leute total aufgewühlt und aufmerksam. Und dann hat Petrus erklärt, was hier abgeht. Er hat erklärt von Jesus, von seinem Tod, von seinem stellvertretenden Leiden, Sterben für uns, von seiner Auferstehung und hat die Leute auch konfrontiert, dass sie mitbeteiligt waren an der Kreuzigung Jesu. Dass die Menschen haben ja geschrien, kreuzige ihn. Und er hat die Menschen in die Mitverantwortung genommen, ihr seid da mitbeteiligt. Und dann das Resultat dieser Rede lesen wir hier. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Das ist eine gute Frage. Und dann kommt die Antwort. Ich habe jetzt den gesamten Text hier. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Taufe spielt also hier eine ganz entscheidende Rolle. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Taufe zur Vergebung der Sünden. Die Taufe ist eigentlich der sichtbare Teil der Buße. Buße bedeutet ja nicht ein Strafzettel auf der Windschutzscheibe, wie wir das kennen, sondern Buße bedeutet in der Bibel umdenken, umkehren. Buße hat ganz stark mit der Einstellung zu tun, mit einer grundsätzlichen Neueinstellung, wo jemand einsieht, bis jetzt war ich da falsch, ich möchte jetzt bewusst umkehren und einen neuen Weg gehen. Das ist Buße, ein ganz starkes Wort. Das hat nichts mit Abbüßen zu tun, auch nichts mit Strafe, sondern Buße in der Bibel, Metanoia heißt es im Griechischen, Metanoia heißt nichts anderes als Veränderung der Gesinnung. Noia kommt von Nous, von Verstand, von Denken, von Gesinnung. Und Meta ist ja immer, Metamorphose kennen wir auch, oder? Die Veränderung des Körpers bei Raupe zum Schmetterling. Metanoia, die haben diese Metanoia, sollen sie vollziehen. Und sie sollen sich taufen lassen als Zeichen, dass alle diese Metanoia, diese Buße mitbekommen. Dass alle die Anwesenden mitbekommen, ich möchte von jetzt einen neuen Weg gehen. Taufe im Namen Jesu Christi. Und das Wort taufen im Griechischen heißt ja Baptizein. Und Baptizein heißt nichts anderes als eintauchen. Das ist ein normales griechisches Wort. Bei uns ist ja Taufe ein speziell religiös besetztes Wort. Oder, ja, das gibt's auch bei einer Plattentaufe, oder? Und bei uns ist es so besetzt, dass wenn jemand getauft ist, dass er dann den Namen bekommt, oder eine Schiffstaufe. Genau. Aber das griechische Wort für Taufe bedeutet nichts anderes als eintauchen. Das Wort wurde damals auch gebraucht, wenn man zum Beispiel ein Tuch in die Farbe eintauft. Dann wurde das getauft. Oder? Das war eben nicht ein religiöser Fachbegriff, sondern ein ganz normales Wort. Also Baptizein, wenn Petrus hier sagt, dass die Leute sollen sich taufen lassen, dann steht im Neuen Testament, dass sie sich eintauchen lassen sollen. Eintauchen in Jesus. Und das ist ein ganz starkes Bild. Im Griechischen heißt Baptizein eistu, also hinein. Und das ist ganz wichtig. Im Grunde genommen, wörtlich musste man sagen, kehrt um und taucht in Jesus ein. Das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung von dem, was da steht. Kehrt um und taucht ein in Jesus. Ja, wenn einer ins Wasser eintaucht, was passiert da? Ja, da muss er die Luft anhalten. Und wenn es zu lange geht, dann kriegt er keine Luft mehr. Und dann ist die Konsequenz, dass er stirbt. Und das ist auch das starke Bild der Taufe, sehen wir am Schluss noch. Da ist ein ganz starkes Bild, weil etwas, was bisher war, stirbt. Und etwas Neues entsteht. Die Taufe ist ja immer untertauchen und bewusst auch tauchen. Ich habe noch nie jemanden unten gelassen. Sondern es geht ums Eintauchen und ums Auftauchen, um das Neue. Also das war ganz klar, die hatten ja ihre Bäder wo in Jerusalem, wo sie, wenn sie zum Tempel gingen, ein Vollbad nahmen. Eigentlich als Bad, als rituelles Bad der Reinigung. Und von daher mussten die nicht weit laufen, um ein Taufbecken zu finden. Die Taufe oder das Bad war bekannt. Schon Johannes der Täufer hat ja Leute getauft am Jordan und es steht dort, wo viel Wasser war. Wenn da steht, dann musste es viel Wasser haben, um unterzutauchen. Weil die Taufe im Neuen Testament ist immer eintauchen. Es gibt keine andere Taufe. Auch das rituelle Bad ist immer ein Vollbad. Es kann auch sein, dass man einfach die Hände wäscht, aber das rituelle Vollbad ist völlig klar. Oder es gab auch die Proselytentaufe, wenn jemand der nicht jüdisch aufgewachsen ist, zum Judentum wechselte, wurde er auch getauft. Also wenn Petrus von der Taufe redet, dann verstehen die Leute, Taufe bedeutet, etwas Altes ist abgeschlossen, etwas Neues beginnt. Dieses starke Bild war schon bei den Leuten in ihrem Wissen verankert. Das waren ja alles Menschen dort mit jüdischem Hintergrund, die da versammelt waren. Zwar vom ganzen Römischen Reich mit all den Sprachen, die aufgezählt sind, aber es waren alles von der Religion her, vom Glauben her, waren es alles Leute mit jüdischem Hintergrund. Jesus, er selber, wurde ja auch getauft, er hat sich taufen lassen. Johannes der Täufer hat sich zuerst gewehrt und Jesus sagt, es muss die Schrift erfüllt werden, ich muss das auch über mich ergehen lassen. Er hat sich taufen lassen und als Zeichen ist dann der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn gekommen. Und Jesus hat selber auch den Jüngern die Taufe, also befohlen zu taufen. Es steht im sogenannten Missionsbefehl, geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wörtlich, im Griechischen ist es etwas kompliziert mit all den Partizipien, wörtlich müsste man übersetzen, hingehend zu allen Völkern, macht zu Jüngern. Das ist die einzige Aufforderung, macht zu Jüngern, das ist der Befehl. Aber das kann man ja nicht. Wie kann man das machen? Und deshalb stehen eben all diese Partizipien. Was ihr machen müsst, ihr müsst hingehen, ihr müsst taufen, ihr müsst lehren, dass sie alles bewahren. Das sind eigentlich die drei Partizipien. Das müssen die Jünger tun. Hingehen, taufen, lehren. Und damit erfüllen sie diesen Auftrag, Jünger zu machen, weil aus einem Menschen einen Jünger Jesu machen, das kann kein Mensch, das kann nur der Heilige Geist, schlussendlich. Und deshalb ist das nicht ganz unwichtig, was hier steht, macht zu Jüngern, das ist ganz wichtig, indem ihr hingeht, tauft, lehrt. Einfach so erklärt. Entscheidend ist immer, ein Jünger Jesu zu werden. Nun, wie haben eigentlich die Apostel das erlebt, das Jüngerwerden? Ja, das kennen wir von den Evangelien her. Der Künstler hat es so versucht darzustellen, ist sehr dynamisch hier, die beiden, ist ein Mosaik, die beiden Jünger verlassen das Boot und das Netz lässt er, glaube ich, dann auch gerade fallen und sie beginnen ein neues Leben, sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Das war die Nachfolge, die sie gemacht haben. Das war sehr krass, das hat das ganze Dorf mitgekriegt. Da kommt Jesus und sagt, folgt mir nach und die verlassen ihren Job, ihr Haus, ihre Familie und ziehen mit Jesus mit. Also radikaler kann man ja nicht umkehren, ein neues Leben beginnen. Die Jünger haben das ganz, ganz sichtbar, praktisch erlebt. Wie ist es eigentlich? Wurden Petrus und Co. auch getauft? Wir lesen gar nichts. Wenn die Taufe für die 12 Jünger so wichtig gewesen wäre, dann hätten sie es aufgeschrieben. Ich vermute, dass die 12 nicht getauft wurden. Das ist mir einfach so bei der Vorbereitung aufgefallen. Die haben die Nachfolge so sichtbar vollzogen, so klar sichtbar, dass die eigentlich gar keine Taufe mehr brauchten. Weil die haben die Umkehr, diesen konkreten Schritt in die Nachfolge, so absolut sichtbar vollzogen, sage ich jetzt mal, dass die vermutlich gar keine Taufe brauchten. Wir sehen hier, die Taufe ist auch nicht in dem Sinn ein heilsnotwendiges Sakrament, dass ohne Taufe niemand zum Glauben kommen könnte. Der Mann am Kreuz neben Jesus, der konnte sich ja auch nicht mehr taufen lassen. Und Jesus hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also die Taufe ist nicht in dem Sinn vom Neuen Testament her ein heilsnotwendiges Sakrament, sondern was heilsnotwendig ist, ist Glaube, Umkehr, Nachfolge. Das gehört alles zum Wort Buße. Das ist heilsnotwendig. Ohne Buße wird kein Mensch ein Jünger Jesu, ohne diesen konkreten Schritt in die Nachfolge. Ohne diesen Schritt in die Nachfolge wird auch kein Mensch je die Herrlichkeit bei Jesus erleben. Das steht im Neuen Testament so häufig und so klar. Der Glaube an Jesus ist entscheidend. Die Taufe ist der sichtbare Teil. Nach Pfingsten war ja die Nachfolge nicht genau gleich mehr. Nach Pfingsten war Jesus nicht mehr da. Also die Leute, die Jesus nachfolgten, konnten nicht mehr mit Jesus mitwandern, wie die 12 Apostel. Sondern der Glaube und die Nachfolge ist eigentlich eher unsichtbar. Jesus nachfolgen ist heute ja auch, ist ja unsichtbar. Keiner von uns macht einen Spaziergang mit Jesus, in dem Sinn, dass das die anderen sehen. Sondern der sichtbare Teil für die Nachfolge ist eben, das hat Jesus eingeführt, ist eben die Taufe als Signal. Jetzt hat etwas Neues begonnen. Ein starker Ausdruck. Das Verlassen des alten Lebens und der Schritt in die Nachfolge. Wir lesen in der Apostelgeschichte mindestens 10-mal, und er ließ sich taufen und sie ließen sich taufen. An Pfingsten waren es 3000 in einem Moment oder in einem Tag. Und nachher stieg es dann bald an auf 5000. Immer wieder steht das. Die Taufe war ganz wichtig. In der frühen Kirche überhaupt keine Diskussion. Menschen, die zum Glauben kamen, wurden getauft. Das heißt, jemand hat sie ins Wasser eingetaucht und mit dem haben sie bezeugt, ab jetzt folge ich Jesus nach. Es waren auch nicht irgendwie spezielle Menschen. Der Philippus konnte auch taufen. Paulus hat selber gesagt, ich habe ganz wenige getauft. Die Leute wurden getauft, aber Paulus hat das sofort delegiert, weil es nicht entscheidend ist, dass irgendeine Amtsperson oder irgendjemand tauft, sondern ein Mensch, der Jesus nachfolgt, kann andere taufen. Wir sind ja alles Priester. Auch in der Mission in der alten Kirche und auch später in der Mission war das klar. Ihr kennt ja die Bilder von Hohenrätien oben an Thusis. Dort ist ja das Baptisterium. Das wurde jetzt gerade renoviert. Und das ist ein ziemlich großes Becken. Da kann ein erwachsener Mensch drin eintauchen. Das ist so ums Jahr 4000 wurde das gebaut. Ist jetzt ziemlich zerfallen. Viele dieser Baptisterien sind so eingerichtet, dass ein Erwachsener da in dieses Taufbecken einsteigen kann. Das war damals noch ganz normal. Aber in der römischen Kirche hat sich ein Wandel vollzogen. Als die römische Kirche Staatsreligion wurde, dann hat sich die römische Kirche vom Judentum, eigentlich von dem Erbe, abgelöst. Es gab dann, das war eigentlich die erste quasi Abspaltung, die zweite war dann ums Jahr 1000, als die Orthodoxen abgespaltet wurden, aber die erste relativ stille Abspaltung war die Abspaltung, dass die Menschen mit dem jüdischen Hintergrund abgesondert wurden. Das lief so schleichend. Es gab dann die quasi Enterbung. Es gibt ja die Bibelstelle, wir sind das Israel Gottes, aber das ist gemeint, das neutestamentliche Volk mit Menschen aus jüdischem und heidnischem Hintergrund. Aber in der alten Kirche war das dann bald die römische Kirche, die das für sich beansprucht hat. Und sie hat dann auch begonnen, systematisch alttestamentliche Elemente ins Kirchenleben zu übernehmen. Wir sehen das bis heute an den Kirchen mit dem Allerheiligsten, mit dem Priester als Vermittlung zwischen Gott und den Menschen, mit dem Altar, mit dem Messopfer, mit der Art, wie die Zugehörigkeit zum Bundesvolk durch äußere Zeichen praktiziert wurde, da hat die alte römische Kirche quasi das Alte Testament für sich in Anspruch genommen. Es geht jetzt nicht um die Beschneidung, das war das jüdische Zeichen am achten Tag, sondern da wurde die Taufe quasi analog zur Beschneidung wurde die Taufe eingeführt. Und mit der Taufe, wie im Alten Testament mit der Beschneidung, ein Baby, ein Knabe zum jüdischen Volk dazugehörte, sichtbares Zeichen, wurde von der altrömischen Kirche die Taufe als diese Einführung eigentlich ins Christsein nachvollzogen. Also mit der Taufe wird das Baby Teil des Bundesvolkes, Mitglied der Kirche, ins Heilsvolk integriert. Das war die Lehre. Aber im Neuen Testament, könnt ihr suchen, wo ihr wollt, finden wir das noch nicht. Weil da war ganz klar ein Volk unter einem neuen Bund. Im Neuen Testament, könnt ihr überall lesen, ist die Taufe immer an Buße gekoppelt. Ohne Buße keine Taufe, keine neutestamentliche Taufe, ohne Umkehr. Taufe setzt immer Glaube und Umkehr voraus. Deshalb ist Taufe ohne Umkehr keine neutestamentliche Taufe. Ja, was ist denn die Kindertaufe? Ich denke, die Kindertaufe ist häufig mit ganz viel Herzblut, mit viel Liebe vollzogen. Es geht darum, für das Kind zu beten, einen Segen für dieses Kind zu erbitten. Es geht um dieses Bewusstsein, Gott liebt dieses Kind schon. Sein Ja für dieses Kind ist schon da, ist schon gegeben. Und das ist alles eigentlich okay. Aber das ist eigentlich nichts anderes als ein Segen für das Kind. Eine Taufe in dem Sinn, wenn sie einen Sinn hat, dann ist es eigentlich, eine Babytaufe meine ich, wenn sie einen Sinn hat, dann ist es der Sinn einer Segnung. Aber nicht vom Neuen Testament her der Sinn dieses starken Zeichens, das sichtbare Zeichen der unsichtbaren Umkehr. Das kann ja ein Kind noch gar nicht bekennen. Es stimmt, Jesu Tod reicht für alle Menschen und für alle Sünden. Und der Mensch, der das für sich in Anspruch nimmt, für den wird das wirksam. Und wenn man einem Kind zusagt, Gott liebt dich schon, Jesus hat dich schon gewollt und er will, dass du einmal bei ihm in der Ewigkeit bist, ja, gibt es eine schönere Zusage für ein Kind. Ist doch wunderbar, wenn Eltern die Kinder so segnen. Aber es geht eben da um eine Segnung. Was ist Taufe im Neuen Testament? Und hier nehme ich einfach einen klassischen Text aus Römer 6. Hier steht, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch die Taufe mit einbezogen wurden in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Durch die Taufe mit Jesus mitgestorben. Naja, das möchte ich auch keinem Baby zumuten, da zu sterben. Aber ein erwachsener Mensch, der sagt, bis jetzt habe ich Gott ignoriert in meinem Leben, Jesus ignoriert in meinem Leben. Ich habe zwar manchmal gebetet, wenn ich etwas brauchte, aber Gott war so nur der Briefkastenonkel und die Versicherung und so quasi wie die Rega, wenn ich ihn brauche, dann bete ich, aber was er von mir will, mich hat bisher nur interessiert, was ich von ihm wollte, aber nicht, was er von mir will. Und diese Umkehr, ab jetzt möchte ich so leben, mein Lebensziel ist, das zu leben, was er von mir will. Und nicht er ist mein Diener, sondern ich bin sein Diener. Das ist diese enorme Veränderung. Und da stirbt etwas. Da stirbt die eigene Selbstgerechtigkeit. Ja, ich bin schon recht. Also, wenn alle so wären wie ich, dann wäre die Welt, da gäbe es weniger Kriege. Also, dann wäre alles viel friedlicher. Wenn wenigstens alle wären wie ich, reicht das vor Gott? Gott ist so vollkommen und heilig, dass auch die liebsten Menschen da nicht bestehen können. Und wenn ich sage, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen, ich bin schon gut genug, Könnt ihr euch vorstellen, was das für Jesus bedeutet? Was das für eine Beleidigung für ihn ist, wenn wir sagen, oh, wegen mir hättest du das nicht tun müssen. Wenn er sagt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, dann gilt das eben für alle. Die Frage ist einfach, bin ich der Chef, der sagt, wo es lang geht? Oder ist wirklich Gott der Chef, der sagt, wo es lang geht und ich unterordne mich ihm? Deshalb ist Buße so eine starke Sache. Was sterben muss, sind die egoistischen Ziele. Ich meine, Petrus, als er Jesus nachfolgte, der hatte wahrscheinlich auch seine Ziele. Der hatte ja Familie, steht mindestens, dass er eine Ehefrau hatte. Von Kindern steht nichts. Aber ich nehme an, der hatte seine Lebensziele. Aber als er Jesus begegnete, hatte er das alles sterben lassen. Und ist mit Jesus mitgegangen. Einmal hat er gezweifelt und hat gesagt, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was haben wir eigentlich davon? Und Jesus hat diese Frage sehr ernst genommen und hat gesagt, alles, was ihr verlassen habt, es wird euch ersetzt werden, schon in dieser Welt, und zwar mehrfach. Und ihr werdet das ewige Leben ererben. Es lohnt sich. Es lohnt sich, dieses Sterben und dieses neue Leben. Was stirbt, ist letztlich die Selbstverwirklichung und das eigene Ego, der Stolz. Taufe ist dieses starke Signal, da stirbt etwas, da ist etwas gestorben. Und das möchte ich jetzt vor allen bezeugen, mein altes Leben ist gestorben. Ich war 17, als ich mich taufen ließ. Meine Eltern waren auch Teil einer freien evangelischen Gemeinde und da ist es üblich, dass man Kinder segnet, quasi vor Gott bringt und ihnen einen Segen mitgibt, aber die Taufe, das ist der Entschluss jedes Einzelnen. Und mit 17 war ich reif, selber, es hat mich niemand gefragt, niemand gedrängt. Ich war selber einfach reif, ich möchte jetzt Jesus nachfolgen. Es war ein Alter, wo so, ja, ich war in der Berufslehre, ihr könnt euch das vorstellen. Und die Kollegen, die ziehen da auf alle möglichen Seiten. Und ich merkte, dass mich das manchmal zerreißt. Hier bin ich, in der Gemeinde bin ich Christ und da bei den Kollegen bin ich, dann mache ich da auch gerne mit. Und ich habe gemerkt, ich muss da einen Nagel einschlagen, damit ich weiß, wo ich hingehöre. Steht ihr? Und das war das beste Alter für mich. Und mit 17 habe ich diesen Nagel eingeschlagen, bin eines der ersten Male vor die Gemeinde gestanden und habe ein paar Worte gestammelt mit ziemlich weichen Knien. Aber das macht ja nichts. Aber es war ein starkes Zeichen. Und wenn dann die Kollegen später wiederkamen und wenn, ich meine, es geht ja nicht darum, dass man gar nie in den Ausgang gehen darf mit den Kollegen, aber es gibt Dinge, wo es Grenzen gibt. Und das habe ich sehr wohl gewusst. Und ich habe mich immer wieder erinnert, ich habe das da bezeugt. Ich bin da hingestanden und habe gesagt, ich gehöre Jesus. Und das hat mir so geholfen in diesen Kämpfen. Ich habe schon so viele Menschen getauft, ich habe es nicht gezählt, ich müsste es mal nachzählen. Und bei den meisten war die Taufe ein Kampf. Das ist, glaube ich, einfach so. Es ist ein sichtbares Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich glaube auch, unser Feind, der uns immer von Gott wegziehen will, der sieht das eben auch. Und der kriegt das auch mit. Wenn ein Mensch vor versammelter Gemeinde bezeugt, ich folge jetzt Jesus nach und ich möchte das mit dem Untertauchen und Auftauchen bezeugen, dann weiß der das. Ich möchte das vergleichen mit deiner Heirat. Die Bibel vergleicht ja auch die Beziehung zu Jesus mit der Ehe. Ist ja nicht falsch. Bei der Heirat, es gibt ja viele Männer und zum Teil auch Frauen, die gerne eine Beziehung haben, aber das mit der Verbindlichkeit, das wird dann schwierig, oder? Die Heirat, ja, ich weiß, heute ist das etwas sehr liberal und locker, aber grundsätzlich ist die Heirat etwas Verbindliches. Da sagt man ja. Und wenn ich eine Trauung habe, dann mache ich die Formel noch bis zum Schluss, bis der Tod euch scheidet. Ich kürze da nicht ab, weil ich immer noch die Überzeugung habe, dass Ehe grundsätzlich so gedacht ist. Ich möchte hier niemand richten, dessen Ehe gescheitert ist, geht nicht darum. Aber grundsätzlich ist das ein Konzept, das Gott erschaffen hat und das immer noch besteht. Keine Frage. Und als ich zu Margret Ja gesagt habe, war mir das schon, das war kein leichter Schritt. Nicht, weil sie keine liebe Frau wäre. Ich hab sie schon sehr geliebt. Aber ich wusste nicht, habe ich genug Liebe ein Leben lang? Kann ich das oder kann ich das nicht? Ich war da nicht so leichtsinnig. Das hat mir schon einiges bedeutet. Und wisst ihr, das müsst mir schon bewusst sein. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich habe zu einer Frau Ja gesagt. Damals gab es 3 Milliarden Menschen oder 4. Und dann habe ich zur Hälfte der anderen Weltbevölkerung, das sind die weiblichen, habe ich zu allen Nein gesagt. Ich habe zu einer Ja gesagt und zu allen anderen Nein. Und die Hochzeit ist ja eben nicht ein etwas Geheimes, sondern etwas Öffentliches und deshalb auch stark. Und wenn mal emotionaler Frost war, jedenfalls bei mir, eine Zeit lang in der Ehe, dann habe ich gewusst, ich habe da was versprochen. Und das hat mir geholfen, die Gedanken da nicht ins Unendliche auf Abwege schweifen zu lassen, weil ich gewusst habe, ich habe mich da verpflichtet und diese Verpflichtung gilt. Und das Gleiche ist eigentlich auch mit der Taufe. Die Taufe ist eigentlich etwas Ähnliches. Der Bund mit Jesus wird öffentlich sichtbar geschlossen. Und zwar von einem Menschen, der das bewusst selber will. Von einem Menschen, der selber sich taufen lassen will. Es steht, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Christus Jesus getauft zu sein? Wisst ihr es nicht? Viele von euch haben sich aufgrund des Glaubens taufen lassen. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch, was ihr da gedacht habt, versprochen habt? Wisst ihr es noch? Vielleicht gibt es Menschen hier, die haben diese Taufe bis jetzt anders verstanden und sich nicht in der Art taufen lassen. Für mich, wenn jemand als Baby getauft wurde und sagt, als Erwachsener, ich folge Jesus nach und ich möchte das bezeugen. In meiner Überzeugung ist das nicht eine Wiederholung der Taufe, weil es eben etwas anderes ist. Es ist die eigentliche Taufe. Das andere war eigentlich eher im besten Fall eine Segnung. Und deshalb möchte ich auch einladen. Ich habe bewusst wieder mal dass die Taufe thematisiert. Im Neuen Testament ist sie sehr, sehr wichtig. Die 10-mal ist nur Apostelgeschichte. Im Neuen Testament kommt es noch viel mehr vor. Taufe ist sehr wichtig. Und die Taufe ist immer dieses Zeichen. Möchtest du diese Verbindlichkeit gegenüber Jesus? Wir können schon in der Unverbindlichkeit so quasi wie im Konkubinat mit Jesus sein. Ja, schon. Aber wenn es dann nicht mehr klappt, dann möchtest du diese Verbindlichkeit. Und wie bei der Eheschließung, dass das Zeichen der Verbindlichkeit ist, ist beim Christsein die Taufe das Zeichen der Verbindlichkeit. Und Jesus hat das uns nicht gegeben, um uns irgendwie, zu plagen, sondern um uns ein sichtbares, wunderbares Zeichen zu geben, das für uns eine große Hilfe sein kann. Ich möchte beten. Jesus, du hast deine Leute in die Nachfolge gerufen und die ersten Jünger haben das ganz praktisch vollzogen. Und wir können dir nicht mehr in der gleichen Art folgen wie Petrus und Johannes, weil du unsichtbar bist. Und ich danke dir, dass du uns dieses Zeichen der Taufe gegeben hast, das bezeugt, was es bedeutet, dir zu folgen. Ich danke dir. Du hast mich reich beschenkt mit der Taufe. Es hat mir so häufig geholfen, dir treu zu bleiben und einfach mich auf dieses Versprechen zu berufen. Danke für dieses Geschenk. Ich danke dir, dass du auch durch deinen Geist einfach Herzen berührst. Du weißt, du kennst jedes Herz. Du weißt, wo jedes hier steht. Wer dir von ganzem Herzen nachfolgt, wer dich eher als Helfer im Leben braucht, und sich für dich interessiert, wenn es Probleme gibt. Du kennst unsere Herzen. Du weißt, wo wir umkehren müssen. Zeigest du jedem von uns. Danke. Amen.